Toulouse in Frankreich 1641. Ein Mann Mitte 30 mit langen, lockigen Haaren sitzt in seinem Arbeitszimmer und liest ein Buch. Es handelt sich um die Arithmetika, ein berühmtes mathematisches Werk aus der Antike, mit dem die Algebra begründet wurde. Der Mann, eigentlich studierter Jurist, liest, stockt, grübelt, liest weiter. Zwischendurch unterstreicht er eine wichtige Gleichung, notiert flüchtige Gedanken und verschlingt weiter Zeile um Zeile. Dann, plötzlich, hält er inne. Er hat eine Idee. Eine Formel ist ihm in den Kopf geschossen. In einer Randnotiz hält er sie fest, zusammen mit einer Bemerkung. Ich habe einen wahrhaft wunderbaren Beweis entdeckt, aber der Rand ist zu schmal, ihn zu fassen. Zufrieden schließt er das Buch. Vielleicht werde er sich morgen noch einmal die Zeit nehmen, den Beweis auszuformulieren. Doch bis der Beweis tatsächlich erbracht wird, werden noch 350 Jahre vergehen. Das ist die Geschichte von Pierre de Fermat. Ich bin Caroline Breitschädel und ich habe auch in dieser Folge eine Geschichte aus der Mathematik für euch im Gepäck. Und wie ihr schon gehört habt, geht's diesmal wieder um einen richtig bekannten Namen. Denn Fermat, von dem habe ich als Kulturwissenschaftlerin sogar auch schon gehört. Die bekannteste Geschichte über Fermat ist wohl die aus der Einstiegsszene, die mit der berühmten Randnotiz, der Formel, für deren Beweis kein Platz mehr war. Es ist wahrscheinlich die Anekdote, die sich in der Mathe-Community am häufigsten erzählt wird. Und auch darüber hinaus hat diese Randnotiz eine gewisse Prominenz erlangt. In der Popkultur ist sie vor allem als Fermats letzter Satz bekannt. So heißen sowohl ein Buch als auch eine Doku über dieses mathematische Rätsel. Eigentlich etwas missverständlich, denn diese Randnotiz war nicht Fermats letzter Satz, sondern nur der letzte von Fermats Sätzen, die vorerst ungelöst geblieben sind. Im Deutschen ist unter MathematikerInnen deshalb eher großer Satz von Fermat geläufig, gemeint ist aber dasselbe. Dieser Satz von Fermat jedenfalls, den er wahrscheinlich im Jahr 1641 aufgeschrieben hat, hat die Mathe-Community gut 350 Jahre lang umgetrieben. Bis der britische Mathematiker Andrew Wiles ihn 1994 tatsächlich beweisen konnte. Für diese Errungenschaft wurde ihm im März 2016 der Abel-Preis verliehen. Was es jetzt genau mit dem großen Satz von Fermat auf sich hat, was Pythagoras und die Simpsons damit zu tun haben, darüber spreche ich mit Manon Bischoff, Mathe-Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft. Vorher schauen wir aufs Leben von Fermat. Das hat nämlich noch mehr zu bieten als diese eine ikonische Anekdote, die viele ja auch schon kennen. Deshalb schaue ich mir mit Demian Nauel-Goos an, wie Fermat sich als Hobby-Mathematiker in der Welt der großen Denker so geschlagen hat und wem er dabei auch auf den Schlips getreten ist. Hallo Demian.
Hallihallo, Caro.
Demian, wir sind in diesem Podcast ja schon fröhlich durch die Epochen gesprungen und für unsere heutige Folge reisen wir in die späte, frühe Neuzeit, in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts. Was ist denn das für eine Zeit?
Zu dieser Zeit gewinnt die Mathematik enorm an Bedeutung. Es beginnt eine Zeit, in der man sozusagen durch die Brille der Mathematik auf die Naturwissenschaften schaut. Mathematik wird eine tragende Säule in den Naturwissenschaften. Das sieht man vor allem in der Astronomie, wo Astronomen eben ein besonders gutes Verständnis der Geometrie brauchen. Deshalb nennt man Astronomie früher auch die Geometrie in Bewegung.
Aus dieser Zeit gibt es ein sehr treffendes Zitat von dem italienischen Universalgelehrten Galileo Galilei. Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben, hat er gesagt. Das bringt es ziemlich gut auf den Punkt eigentlich. Wer in den Naturwissenschaften vorankommen möchte, braucht ein solides mathematisches Verständnis. Mathematik gehört also zum Grundrepertoire aller Intellektuellen.
Gegen neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft, wie zum Beispiel, dass die Planeten um die Sonne kreisen statt um die Erde, was Galileo damals geschrieben hat, dagegen rebelliert allerdings oft die Kirche. Denn damals hat die Kirche noch viel mehr Macht als heute. Vor allem, wenn wissenschaftliche Ergebnisse der Bibel widersprechen, gibt es Ärger. Und Ärger mit der Kirche kriegen nicht nur die Naturwissenschaftler, sondern zum Beispiel auch Philosophen. Mhm. René Descartes ist da zum Beispiel zu nennen. Er begründet die moderne Philosophie, indem er sagt, nur die Vernunft und die Wissenschaft führen zur Erkenntnis und letztendlich zur Wahrheit und nicht etwa die Bibel. Das schreibt er 1637 in einer seiner einflussreichsten Abhandlungen, Discours de la méthode. Und das sieht die Kirche natürlich sehr kritisch.
Ja klar, es ist immer nervig, wenn jemand aufbegehrt und man dann nicht mehr ganz allein das Narrativ bestimmen kann. Aber zum Glück haben Galilei, Descartes und Co. einen langen Atem und ebenfalls ziemlich großen Einfluss. Dass Vernunft, Wissenschaft und folglich auch Mathematik eine objektive Wahrheit offenbaren, dem stimmen immer mehr Menschen zu. Nicht umsonst wird das 17. Jahrhundert auch Saeculum Mathematicum genannt, also Jahrhundert der Mathematik. Vielleicht also kein Wunder, dass auch Fermat sich irgendwie von der Mathematik angezogen fühlt, obwohl er ja eigentlich kein Mathematiker ist. Aber fangen wir mal von vorne an.
Gerne. Also, Fermat kommt vermutlich in der zweiten Hälfte des Jahres 1607 in Südfrankreich zur Welt. Fermats Vater, Dominique, heiratet nach dem Tod seiner ersten Frau ein zweites Mal, die französische Adlige Claire Delon.
Eine Adlige als Mutter, das klingt mal wieder nach einer wohlhabenden und angesehenen Familie, in der Fermat da aufwächst. Stimmt das?
Ja, das ist wohl so. Das kommt aber nicht erst durch die zweite Ehe. Dominique Fermat ist Großhändler und Landbesitzer. Er hat es also aus eigener Kraft zum Wohlstand geschafft. Eine Adlige zu heiraten spiegelt also seinen gesellschaftlichen Aufstieg wider. Jedenfalls hat Fermat ziemliches Glück mit seinen Eltern. Er genießt eine gute Schulbildung und 1623, mit knapp 16 Jahren, beginnt er an der Universität Orléans Zivilrecht zu studieren.
Sein Herz schlägt also gar nicht von Anfang an für die Mathematik?
Nicht direkt. Mathe ist für ihn zuerst nur ein wichtiges Hobby. Er setzt sich nach der Arbeit hin und löst Matheaufgaben, weil es ihm Spaß macht. Das weckt sein Interesse für Mathematik und er widmet sich auch immer mehr mathematischer Literatur. Mit 21 Jahren veröffentlicht er dann sogar erste Arbeiten in der Mathematik. Aber er tut das nicht etwa, um anzugeben oder für Anerkennung. Er verfasst später nämlich noch weitere Arbeiten, die meisten werden aber erst nach seinem Tod veröffentlicht. Er scheint also eher bescheiden zu sein oder zumindest nicht so karrierefixiert.
Er hat ja auch noch seine juristische Laufbahn.
Das stimmt. 1626 ist er mit dem Jurastudium fertig und geht zunächst nach Bordeaux, um dort als Anwalt zu arbeiten. Er ist auch erfolgreich als Anwalt, verdient gutes Geld und dann erbt er auch noch ein kleines Vermögen, als sein Vater 1628 stirbt. Geldsorgen hat er also keine. Vielleicht ist er deshalb auch hin und wieder nicht ganz bei der Sache in seinem Job als Anwalt. In einem internen Bericht wird Fermat später als gelehrt, aber gelegentlich als verwirrt und gedankenverloren beschrieben. Schuld ist die Mathematik.
Die böse Mathematik. Es beginnt als Hobby, scheint ihn aber mehr und mehr zu vereinnahmen. Verstehe ich das richtig?
Ja, schon am Anfang seiner Karriere in Bordeaux hegt Fermat parallel zu seinem Anwaltsdasein immer auch enge Kontakte in mathematische Kreise. 1631 wird Fermat als Anwalt in Toulouse zugelassen und arbeitet in hohen Ämtern am obersten Gerichtshof in Toulouse. Damit wird Fermat zugleich in den Amtsadel erhoben. Seitdem darf er in seinem Namen auch den Zusatz de tragen, also Pierre de Fermat.
Er selbst macht davon aber gar nicht Gebrauch, habe ich gelesen. Er nennt sich weiterhin selbst Pierre Fermat. Fermat interessiert sich also offenbar nicht so sehr für Titel, stattdessen halt umso mehr für Mathematik.
Und ein mathematisches Werk, das er 1637 von einem befreundeten Mathematiker bekommt, fesselt ihn besonders. Es ist La Géométrie von René Descartes. Das ist eines der größten Werke von Descartes und von enormer Bedeutung für die Mathematik. Er hat es unter anderem zusammen mit dem Werk Discours de la Méthode herausgebracht, in dem Descartes sein philosophisches Denken festhält.
Darin steht doch auch das berühmte Je pense donc je suis, also ich denke, also bin ich. Das hat ja mindestens Philosophiegeschichte geschrieben. Und in La Géométrie hat Descartes dann offenbar auch noch mal eben Mathematikgeschichte geschrieben.
Ja, es ist aus mathematikhistorischer Perspektive echt spannend. Es ist das erste Mal, dass jemand Algebra und Geometrie wirklich miteinander verbindet. Descartes versteht nämlich, dass den algebraischen Gleichungen eine geometrische Natur innewohnt. Und das schreibt er in seinem Buch, das übrigens ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Entwicklung der modernen Analysis wird.
Descartes hat also nicht nur die Philosophie und die Mathematik extrem vorangebracht, sondern allgemein Wissenschaftsgeschichte geschrieben. Das ist schon ziemlich krass. Okay, und dieses Buch liest nun also Fermat.
Ja, und er ist ziemlich fasziniert von dem, was er da liest. Bis er an eine Stelle gelangt, an der er stockt. Es geht um Tangenten. Eine Tangente ist in der Geometrie eine Gerade, die eine Kurve an genau einem Punkt berührt. Und diese Stelle mit den Tangenten, die kommt Fermat irgendwie bekannt vor.
Okay, was heißt das konkret?
Also die Frage, die Descartes sich hier stellt, ist, wie findet man solche Tangenten? Und er präsentiert auch eine Methode, die genau das macht, Tangenten finden. Und Fermat liest das und erinnert sich, dass er vor einigen Jahren selbst eine solche Methode entwickelt hat. Nur für sich, ohne das jemals zu veröffentlichen. Aber jetzt kramt er eben seine alten Notizen raus.
Aha, du hast ja schon gesagt, um Anerkennung geht's Fermat eigentlich nicht. Aber jetzt frage ich mich schon, fängt Fermat einen Streit an, um zu beweisen, dass er die Methode zuerst entdeckt hat?
Nee, also Fermat hätte zwar im Prinzip das Recht dazu, die Lösung des Tangentenproblems für sich zu beanspruchen, aber das ist tatsächlich überhaupt nicht sein Anliegen. Trotzdem schreibt er Descartes einen Brief und erzählt von seinem Ergebnis.
Kennen die beiden sich denn schon?
Naja, nicht direkt. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass die beiden persönlichen Kontakt haben. Fermat hat sich aber schon vorher zu den anderen Teilen von Descartes Buch ausgesprochen. Mit dem philosophischen Teil konnte er zum Beispiel nichts anfangen. Es fühle sich so an, wie im Schatten herumzutasten, kommentiert er das Werk. Und er kritisiert auch ein physikalisches Ergebnis, das Descartes veröffentlicht hat.
Okay, schwierige Basis für Fermats Brief, denke ich. Auch wenn ich schätze, dass er Descartes gar nicht persönlich angreifen wollte. Aber wer wird schon gerne kritisiert für etwas, worauf man richtig stolz ist?
Eben. Deswegen hat Descartes diese Kritik nicht wirklich wohlwollend angenommen. Er ist sauer auf Fermat, dass er es wagt, sich so über seine Erkenntnisse zu erheben. Und dann auch noch als Jurist. Also was weiß der denn schon?
Und jetzt kommt er schon wieder an, um ihn zu kritisieren. Und ja, diesmal sogar persönlich.
Das empfindet Descartes als Demütigung. Er hat da dieses monumentale, revolutionäre Werk geschaffen und jetzt kommt so ein dahergelaufener Jurist und will ihm erzählen, dass es gar nicht so revolutionär ist.
Ich kann mir vorstellen, dass Descartes Sorge hat, dass ihm die Urheberschaft seiner Tangentenmethode aberkannt wird, wenn er nicht der Erste war, der sie entdeckt hat. Aber da kommt es jetzt natürlich auch drauf an, was genau Fermat in dem Brief schreibt und auch wie er es schreibt.
Naja, Fermat erklärt im Detail seine eigene Methode. Er gibt Beispiele und es scheint wohl so, als sei die Methode von Fermat besser. Zum einen klarer und effizienter und zum anderen allgemeingültiger. Also mit der Methode von Fermat scheint man Tangenten für viel mehr Kurven finden zu können, als mit der Methode von Descartes.
Die Methode versagt nie. Sie kann sogar auf eine große Anzahl sehr schöner Probleme ausgedehnt werden.
Okay, das kann man so interpretieren, dass Fermat einfach völlig begeistert berichten will. Schau mal, Descartes, so könntest du deine Methode noch weiterentwickeln. Also mit den besten Absichten, um die Mathematik voranzubringen. Man kann es aber auch etwas angeberisch interpretieren. Also, Edge, guck mal, meine Methode ist viel besser als deine. Und ich habe eine Vermutung, wie Descartes den Brief auffasst.
Ja, genau. Also er fühlt sich wirklich angegriffen. Und er reagiert deshalb, wie zu erwarten, kämpferisch. Aber tatsächlich nicht auf einer persönlichen Ebene. Er fokussiert sich auf die Mathematik. Er beschäftigt sich intensiv mit Fermats Methode. Er möchte sie verstehen bis ins kleinste Detail.
Das klingt ja im Prinzip nicht schlecht, oder? Also eigentlich recht konstruktiv.
Ja, aber er verfolgt da schon eine klare Strategie, denn er tut das zwar aus wissenschaftlichem Interesse, aber vor allem, um in Fermats Methode einen Fehler zu finden. Also er möchte tatsächlich Fermat eins auswischen, könnte man sagen. Wenn er ja in Fermats Methode eine Schwäche findet, dann ist er ja aus dem Schneider.
Ja klar, das ist ein bisschen verbissen, aber die Fallhöhe ist für ihn ja auch ziemlich hoch. Menschlich kann ich schon verstehen, warum er da in so eine Verteidigungshaltung kommt. Aber wie geht er denn jetzt vor? Und vor allem, findet er irgendwas zu seiner Verteidigung?
Descartes versucht, Fermat mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Fermat behauptet ja, dass seine Methode immer funktioniert. Also sucht Descartes eine Kurve, bei der die Methode von Fermat fehlschlägt. Und tatsächlich findet er ein Gegenbeispiel, eine Kurve, für die er auch mit Fermats Methode keine Tangente findet.
Da muss Descartes sich ja ziemlich freuen. Allerdings verstehe ich das richtig, dass er gar keine Tangente findet, also weder mit Fermats Methode, aber auch nicht mit seiner eigenen?
So ist es.
Das ist ja dann schon ein bisschen lustig. Okay, ja cool, Descartes, du denkst, du hast Fermat hier eins ausgewischt, bestimmt eine große Genugtuung, aber er wertet damit ja auch seine eigene Methode ab. Er zeigt also gar nicht, dass seine eigene Arbeit wertvoller ist als die von Fermat, sondern nur, dass Fermats Methode auch fehlbar ist. Wie reagiert Fermat denn darauf?
Ja, Fermat ist jetzt in einer Zwickmühle, denn sein erster Brief hatte ja gar keine konfrontativen Absichten. So wie wir es heute rekonstruieren können, war Fermat wirklich vor allem daran interessiert, die Mathematik voranzubringen. Also er wollte einfach die Methoden verbessern und sich mit einem Kollegen darüber austauschen. Und jetzt plötzlich steht er unabsichtlich im Konflikt mit einem der großen Denker seiner Zeit. Ach du Schreck.
Ja, stimmt. Fermat ist damals im Vergleich zum 11 Jahre älteren Descartes ja einfach ein Anwalt mit Mathe-Talent. Er kann jetzt entweder klein beigeben, was sich aber vielleicht auch wie Verrat an der eigenen Methode anfühlen würde, oder er lässt sich auf das Kräftemessen ein.
Das birgt beides Risiken für Fermat, vor allem für seinen Ruf. Weil Descartes Einfluss hat und den kann er nun mal ausnutzen, um Stimmung gegen Fermat zu machen. Aber was Fermat viel mehr am Herzen liegt als sein eigener Ruf, ist eben die Mathematik. Und die kommt nicht voran, wenn er nicht auf Descartes Brief reagiert.
Das heißt, Fermat, der Idealist, fühlt sich mathematisch herausgefordert und will nun mit seiner Methode die Tangente der Kurve finden, von der Descartes sagt, für diese Kurve gibt es keine Tangente.
Ja genau, das tut er. Er setzt sich hin und versucht mit seiner Methode eine Lösung für diese Kurve zu finden. Es ist ziemlich kompliziert, aber Fermat lässt sich nicht entmutigen und schließlich findet er mit seiner eigenen Methode doch noch die Lösung. Die Tangente der Kurve, die nicht einmal Descartes selbst finden konnte. Damit ist klar, Fermats Methode ist tatsächlich überlegen. Und das muss schlussendlich auch Descartes einsehen, wenn auch widerwillig. Deshalb schreibt er am 1. Oktober 1638 einen Brief an Fermat.
Wenn ich mir die letzte Methode ansehe, die Sie für das Auffinden von Tangenten an Kurven verwenden, kann ich nur sagen, dass sie sehr gut ist und dass ich ihr überhaupt nicht widersprochen hätte, wenn Sie sie gleich zu Beginn auf die Art erklärt hätten.
Da lässt er es sich aber nicht nehmen, noch mal ein bisschen zu sticheln. Okay, aber wir können hier festhalten, Descartes und Fermat waren sich nicht grün, aber trotzdem haben sie am Ende gemeinsam die Tangentenbestimmung optimiert.
Ihre Methoden wurden wenig später zwar beide obsolet, denn als Leibniz und Newton die Grundlagen der Analysis entwickeln, gibt es einfache Methoden, um diese Tangenten zu berechnen. Das ist konkret die Ableitung. Aber es ist wirklich bemerkenswert, dass Fermat und Descartes sehr, sehr nah dran waren, die Analysis vor Newton und Leibniz zu begründen.
Pierre de Fermat trollt die Fachwelt und hinterlässt der mathematischen Community eines der hartnäckigsten Mathe-Probleme.
Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft, schönerweise wieder hier mit dem Podcast, um uns die Mathematik zu erklären. Hallo Manon.
Hi Caro.
Mit dem Troll beziehst du dich jetzt auf die berühmt gewordene Randnotiz von Fermat, die ganz am Anfang dieser Folge schon Thema war.
Ja, richtig. Und tatsächlich sieht sie erstmal super harmlos aus. Fermat schreibt nämlich auf, dass die Gleichung a hoch n plus b hoch n gleich c hoch n keine Lösung für n größer als 2 hat, wenn a, b und c ganze Zahlen sind.
Okay, Moment. Also dieses n erstmal, das steht in der Mathematik für eine Variable. Das kann jede natürliche Zahl sein. Also ist die Gleichung eine variable Gleichung, in der a, b und c mit theoretisch jeder natürlichen Zahl potenziert werden kann. Aber es gibt unter bestimmten Umständen dann halt keine Lösung, sagt Fermat. Gut. Aber was ist a hoch n plus b hoch n gleich c hoch n denn überhaupt für eine Gleichung?
Ja, also am besten ist es, wenn wir mal mit dem einfachsten Fall starten, also wenn n gleich 1 ist. Und in diesem Fall lautet die Gleichung a hoch 1 plus b hoch 1 gleich c hoch 1 und das ist halt eben dasselbe wie a plus b gleich c.
Mhm.
Und wenn a und b ganze Zahlen sind, dann ist c das auch. Das heißt, für n gleich 1 hat die Gleichung von Fermat unendlich viele ganzzahlige Lösungen.
Ja, okay, das klingt einleuchtend, aber jetzt auch nicht wirklich spannend.
Nee, ist es für den Fall auch wirklich nicht. Aber für n gleich 2 wird es schon interessanter. Denn da lautet die Gleichung dann a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat.
Ah, okay, das kommt mir doch ein bisschen bekannt vor. Matheunterricht 8. Klasse oder so, das ist doch der Satz des Pythagoras.
Genau.
Okay, und der besagt, dass wenn wir ein rechtwinkliges Dreieck haben und wir die Längen der beiden Seiten, die vom rechten Winkel abgehen, also die Katheten, quadrieren und dann addieren, dass das dann die lange dritte Seite, die Hypotenuse, zum Quadrat ergibt. Also a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat halte.
Ja, das ist nichts anderes als die Gleichung von Fermat, nur halt für n gleich 2.
Mhm.
Und wenn du dich an die Schulzeit erinnerst, dann hast du zum Ausrechnen der Seitenlängen wahrscheinlich oft einen Taschenrechner gebraucht. Denn oft kommen da super krumme Werte bei raus.
Wenn ich zum Beispiel A und B vorgegeben bekomme, dann muss ich ja dann irgendwann die Wurzel ziehen, um C zu erhalten.
Genau, also wenn A zum Beispiel 1 ist und B auch 1 ist, dann ist A Quadrat plus B Quadrat gleich 1 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat, also 2. Und da C Quadrat das Ergebnis der Gleichung ist, ist C Quadrat gleich 2. Das heißt, C ist die Wurzel aus 2. Und das ist eben keine ganze Zahl. Fermat interessiert sich aber eben nur für ganzzahlige Lösungen der Formel, also bei denen sowohl A, B als auch C eine ganze Zahl sind.
Wenn ich mich richtig erinnere, kann es beim Satz des Pythagoras aber auch ganzzahlige Lösungen geben, oder?
Ja, richtig. Also es gibt rechtwinklige Dreiecke, deren Seitenlängen alle ganze Zahlen sind. Ein Beispiel dafür ist, wenn A gleich 3 ist und B gleich 4.
Also eingesetzt in die Formel ist das 3 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat gleich C zum Quadrat, also 9 plus 16. Und damit ist C zum Quadrat dann 25. Und um die Lösung für C herauszufinden, muss man dann die Wurzel aus 25 ziehen. Und jo, stimmt, das ist super easy, 5. Also C ist gleich 5, wenn A 3 ist und B 4 ist.
Genau. Und tatsächlich gibt es unendlich viele solcher Lösungen. Also es gibt unendlich viele ganzzahlige Werte von A, B und C, die die Formel A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat erfüllen. In seiner Randnotiz sagt Fermat aber, danach ist Schluss. Also wenn ich mir Formeln mit hoch 3 anschaue, wie A hoch 3 plus B hoch 3 gleich C hoch 3 oder Formeln mit hoch 4, also A hoch 4 plus B hoch 4 gleich C hoch 4 und so weiter, dann finde ich keine ganzzahligen Werte mehr für A, B und C, die diese Gleichung erfüllen.
Okay, interessant. Wenn ich jetzt super gut im Kopf rechnen wäre, würde ich da direkt mal ein paar Zahlen durchprobieren, ob das stimmt. Aber das wurde vermutlich eh schon zur Genüge getan. Aber wie beweist man sowas? Also es ist ja schon schwierig zu beweisen, dass irgendwas unter bestimmten Umständen immer funktioniert, aber dass etwas nicht funktioniert?
Ja, das ist eine gute Frage. Fermat geht wahrscheinlich erstmal so vor, wie du es auch vorgeschlagen hast und setzt erstmal ein paar Zahlen ein und sucht nach ganzzahligen Lösungen für A hoch 3 plus B hoch 3 gleich C hoch 3. Und dann wird er wohl festgestellt haben, ich finde gar nichts. Wenn einem in der Mathematik sowas auffällt, dann kann man erstmal eine Vermutung aufstellen.
Also einfach mal einen Verdacht äußern, auch wenn man ihn noch nicht beweisen kann?
Ja, damit macht man nämlich andere Mathematikerinnen und Mathematiker darauf aufmerksam. Und die können dann gemeinsam überlegen, ob die Vermutung wirklich stimmt oder halt nicht.
Und das macht Fermat ja in gewisser Weise auch.
Ja, kann man so sehen. Aber anstatt seine Vermutung einfach ganz normal zu äußern und zu sagen, hey Leute, mir ist da was Komisches aufgefallen, lass mal schauen, ob das stimmt, schreibt er, ich habe einen wahrhaft wunderbaren Beweis entdeckt, aber leider reicht der Rand hier nicht aus, um ihn zu notieren. Sorry.
Ist vielleicht eine Möglichkeit, seine Kollegen zu motivieren, oder? Also wir haben ja schon öfter in diesem Podcast gehört, dass MathematikerInnen Rätsel lieben.
Ja, vielleicht. Und es klappt ja auch. Also andere Mathematiker glauben ihm und suchen nach diesem wahrhaft wunderbaren Beweis. Aber sie finden ihn halt nicht. Also ich meine, es ist eben super schwer zu beweisen, dass etwas keine Lösung hat. Der Grund dafür ist, dass A hoch 3 plus B hoch 3 gleich C hoch 3 ja genau genommen unendlich viele Gleichungen umfasst. Also A und B können unendlich viele ganze Zahlen entsprechen. Und du musst halt ausschließen, dass es auch nur einen Fall gibt, bei dem C auch eine ganze Zahl ist. Und das ist ja jetzt nur der Fall für n hoch 3. Fermat behauptet aber, dass a hoch n plus b hoch n gleich c hoch n für alle Werte von n größer als 2 keine ganzzahligen Lösungen hat. Das heißt, es kommen noch unendlich viele verschiedene weitere Fälle dazu für jeden Wert von n.
Okay, das klingt mal wieder ganz schön anstrengend. Und ja, wie zeigt man überhaupt, dass etwas keine Lösungen hat? Es ist ja nicht möglich, unendlich viele verschiedene Fälle durchzugehen.
Also ein Trick, den Mathematikerinnen und Mathematiker da gerne benutzen, heißt Widerspruchsbeweis. Das heißt, du gehst erstmal davon aus, dass Fermat Unrecht hat. Also dass A hoch 3 plus B hoch 3 gleich C hoch 3 zum Beispiel eine ganzzahlige Lösung hat.
Mhm.
Also rein theoretisch gehst du davon aus. Du musst sie jetzt nicht hinschreiben oder so, sondern du sagst ganz abstrakt, oh ja, es gibt wohl drei ganze Zahlen, A, B und C. Keine Ahnung, wie die aussehen, aber die lösen die Gleichung A hoch 3 plus B hoch 3 gleich C hoch 3.
Okay, und wie geht's dann weiter?
Dann erzeugt man daraus einen Widerspruch. Also irgendwas, was offensichtlich falsch ist. Also zum Beispiel nehme ich dann die hypothetischen A, B und C und die Formel A hoch 3 plus B hoch 3 gleich C hoch 3, rechne irgendwie damit rum und komme dann am Ende zu dem Schluss, dass 1 gleich 2 ist.
Ja, das ist ja offensichtlich falsch.
Genau, das ist falsch. Und weil aber meine Berechnungen korrekt waren, also davon gehen wir jetzt einfach mal aus, muss meine Annahme am Anfang falsch gewesen sein. Und die lautete ja, A hoch 3 plus B hoch 3 gleich C hoch 3 hat eine ganzzahlige Lösung. Damit habe ich dann bewiesen, dass die Gleichung in Wirklichkeit keine ganzzahligen Lösungen haben kann.
Und das nennt sich dann Widerspruchsbeweis.
Und den suchen super viele Fachleute. Und zwar ewig lang. Da sind dann auch die Big Bosse der Mathematik dabei, wie Leonhard Euler. Das ist ein sehr berühmter Mathematiker und Physiker, der im 18. Jahrhundert gelebt hat. Und auch Carl Friedrich Gauss, über den wir schon mal in einer Folge gesprochen haben, äußert sich 1816 zum großen Satz von Fermat. Allerdings eher abwertend. Er glaubt nicht, dass dahinter große Mathematik steckt.
Ich gestehe, dass das Fermatsche Theorem als isolierter Satz für mich wenig Interesse hat. Denn es lassen sich eine Menge solcher Sätze leicht aufstellen, die man weder beweisen noch widerlegen kann.
Und tatsächlich findet niemand den Beweis. Es dauert mehr als 350 Jahre, bis das Rätsel gelöst wird. Und spätestens dann wird klar, Fermat hat alle getrollt.
Wieso das?
Den Beweis arbeitet Andrew Wiles in den 1990er Jahren aus, nachdem er sehr, sehr viele Jahre daran gearbeitet hat.
Well, I'd had this private battle with the problem for many, many years and it was finally coming to an end, or had come to an end.
Er hat sich quasi seine gesamte Karriere über immer mit dem großen Satz von Fermat beschäftigt.
So all the things I studied were related to the mathematics around that kind of problem.
Und um den Beweis zu erbringen, braucht er lauter mega abstrakte Methoden und Teilgebiete der Mathematik.
New mathematics was developed, which then was studied and developed by many other people. Research itself is a skill.
Methoden und Teilgebiete, die erst lange nach Fermat erfunden wurden. Also Fermat kann von diesen Techniken überhaupt nichts gewusst haben.
Aber vielleicht gibt es doch einfach eine einfachere Methode, den großen Satz von Fermat zu beweisen.
Klar, die Möglichkeit besteht immer, aber es ist extrem unwahrscheinlich. Also ich meine, 350 Jahre lang denken die klügsten Köpfe der Welt darüber nach und keiner kommt auf die Lösung. Aber vielleicht wollte Fermat auch niemanden trollen, sondern hat sich einfach vertan. Also vielleicht hat er geglaubt, einen super tollen Beweis gefunden zu haben, der hatte dann aber einen Fehler. Deshalb konnte er seine Vermutung noch nicht beweisen.
Ja, okay, das klingt logisch.
Tatsächlich gab es in den letzten Jahren wieder einen Fall, in dem die Menschheit mit dem Satz von Fermat getrollt wurde. Und zwar bei den Simpsons.
Die Simpsons? Reden wir von den gleichen Simpsons? Die amerikanische Zeichentrickserie?
Ja, genau. Also 1998 wird eine Folge ausgestrahlt, bei der Homer Simpson eine Midlife-Crisis hat und ein super toller Erfinder werden will. Und in einer Szene sieht man im Hintergrund eine Tafel stehen, auf der eine Gleichung steht. Und die lautet, so jetzt muss ich ablesen, 3987 hoch 12 plus 4365 hoch 12 gleich 4472 hoch 12.
Okay, also zwei ganze Zahlen, die hoch 12 genommen werden, ergeben eine dritte Zahl hoch 12. Das klingt doch nach dem Satz von Fermat.
Genau. In dem Fall geht es um a hoch 12 plus b hoch 12 gleich c hoch 12. Also eine Formel, die laut Fermats Vermutung und Andrew Wiles Beweis keine ganzzahligen Lösungen haben darf. Aber auf der Tafel hinter Homer steht ja so eine ganzzahlige Lösung.
Dann muss sie ja eigentlich falsch sein.
Laut der Mathematik ja. Aber wenn man sie jetzt in den Taschenrechner eintippt, also zuerst die rechte Seite und dann die linke Seite, dann kommt auf beiden dasselbe raus. Also laut Taschenrechner ist sie richtig.
Das macht mich gerade richtig nervös ein bisschen. Das darf doch nicht sein. Also was ist da schiefgelaufen? Ist der Beweis von Andrew Wiles doch falsch?
Glücklicherweise nicht. Tatsächlich ist das Problem dabei, dass der Taschenrechner irgendwann rundet. Und wenn man so riesige Zahlen eingibt wie 3987 hoch 12, dann kann er kein exaktes Ergebnis mehr ausspucken.
Also ein Rundungsfehler?
Genau, aber das Lustige daran ist, dass es super schwer ist, drei ganze Zahlen zu finden, die fast die Gleichung von Fermat erfüllen. Mhm. Aber unter den Autoren von den Simpsons sind auch Mathematiker, Physiker und Informatiker. Und einer der Autoren wollte sich halt eben einen Witz erlauben. Deshalb hat er mit einem Computerprogramm nach drei solchen Zahlen gesucht und sie dann auf die Tafel hinter Homer geschrieben.
Ganz schön viel Aufwand für so eine Randnotiz in einer Serie, die wahrscheinlich nur wenige Leute überhaupt wahrnehmen. Aber es ist ein sehr schöner Metagag.
Ja, und es ist auch nicht die einzige Anspielung dieser Art bei den Simpsons. Tatsächlich hat der britische Physiker und Autor Simon Singh ein ganzes Buch zur Mathematik bei den Simpsons veröffentlicht.
Und Simon Singh ist auch der Autor des Buchs Fermats letzter Satz und Produzent der gleichnamigen Dokumentation. Also kein Wunder, dass ihm als echter Fermat-Fan die Anspielung bei den Simpsons aufgefallen ist. Und sehr schön, dass er seine Entdeckungen mit uns teilt. Auch wenn Pierre de Fermat der Mathe-Community ein Rätsel hinterlassen hat, das so manchen in die Verzweiflung getrieben hat, er hat mit seiner Randnotiz auch Generationen von MathematikerInnen motiviert, immer weiter zu forschen. Und er hat sogar Menschen motiviert, sich überhaupt erst der Mathematik zu widmen, zum Beispiel Andrew Wiles.
Fermat's Last Theorem actually shaped my career, because I found it when I was a child and I became a number theorist and mathematician because of it. And that was the problem I always had wanted to solve.
Nur weil er als Kind von Fermats Vermutung gehört hatte und ihn das so fasziniert hat, ist Wiles überhaupt erst Mathematiker geworden. Somit hat Fermat schlussendlich genau das erreicht, was immer sein höchstes Ziel war. Er hat die Entwicklung der Mathematik vorangetrieben. Zu Lebzeiten durch seine Beharrlichkeit und nach seinem Tod durch den Satz, der doch so viel mehr sein sollte als eine bloße Randnotiz. Und wenn ihr jetzt denkt, naja, ob wir Fermat so dankbar sein sollten, war doch am Ende auch alles eher Zufall. Und bevor Wiles in den 90ern den Beweis für Fermats Vermutung erbracht hat, waren es doch erstmal 350 sehr frustrierende Jahre für alle, die sich mit Fermats großem Satz auseinandergesetzt haben. Ja, mag sein, aber Andrew Wiles kann auch frustrierenden Forschungsjahren ohne Ergebnisse was Gutes abgewinnen. Sie sind nämlich Training.
Research itself is a skill and it has to be developed. And too much of the time in our young years we spend actually doing mathematics very quickly, maybe competitively, whereas the research side is not really that common. So if you can find problems you enjoy and just work on them, it doesn't matter if you never solve them, it's developing a habit.
Junge MathematikerInnen würden oft schnelle Ergebnisse und Erfolge in den Vordergrund stellen, sagt Wiles. Doch erst, wenn man auf ein Problem stoße, das einen richtig packt und an dem man Spaß hat zu arbeiten, erst dann beginne man richtig zu forschen. Dann rücke die Lösung des Problems in den Hintergrund und der Weg, das Forschen selbst und alles, was man unterwegs entdeckt, das ist dann das Ziel und die neue Gewohnheit. Und das ist es vielleicht, was echten Forschungsgeist auszeichnet. Und damit sind wir am Ende dieser Geschichte aus der Mathematik über Pierre de Fermat. Wenn euch diese Folge oder der Podcast insgesamt gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr Geschichten aus der Mathematik weiterempfehlt. In 2 Wochen gibt es eine neue Folge mit einer neuen Geschichte, und zwar über einen Mathematiker, der sich sein Mathewissen autodidaktisch angeeignet hat. Geholfen hat ihm dabei vielleicht, dass ihm, so sagte er, mathematische Formeln im Traum erschienen sind. Vielleicht habt ihr ja schon eine Vermutung, um wen es gehen wird. Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast Radio Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für den Podcast und die Story kommen von Demian Nauel-Goos. Die Mathematik erklärt hat Manon Bischoff. In der Redaktion mitgeholfen hat Stefan Ziegert. Die Musik kommt von Tim Schmutzler. Die Folge produziert hat Stanley Baldauf. Und die Moderation kommt von mir, Caroline Breitschädel. Alle Folgen findet ihr auf detektor.fm und spektrum.de.